Hello.
Hi.
Hi. Ah, perfekt, es hat gut geklappt. Hörst du mich
Voll
gut?
gut, ja. Hörst du mich
Perfekt.
auch
Es
gut?
ist, ja, ich höre dich sehr gut. Es war so ein Glücksspiel, weil mit dem Live-Game halt dauert es ewig, bis ich die Anfrage annehmen kann. Aber es hat ja super geklappt. On point. Genau, perfekt. Aber da schon, dass du da bist, bevor wir gleich loslegen, würde ich kurz so einen Screenshot machen von uns, weil ich hinterher das als Thumbnail hochladen würde für den Talk. Das heißt, wenn du ready bist, dann mache ich hier ein kurzes Bild. Ist ein bisschen tricky hier mit dem Handy. So, sag mir, wenn du bereit bist, und ich versuche hier so ein Selfie zu machen. Ready?
Ja.
Okay, schon wieder schön lächeln. Eins, zwei, drei. Perfekt, das sollte passen. Alright, ich würde sagen, wir legen gleich los. Ja, herzlich willkommen zum weiteren Talent Talk Berlin mit mir Linda. Die meisten kennen mich ja schon, aber für all diejenigen, die das Format Talent Talk Berlin noch nicht kennen, bei dem Format geht es uns darum, euch Personen aus vor allem der Tech-, Medien- und Kreativbranche vorzustellen, was heute ein bisschen anders ist, aber da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und uns geht es eben darum, euch einfach zu motivieren und zu empowern, gerade um über Berufsfelder zu sprechen, die vielleicht mal gewissen Personen aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer sozialen Situation versperrt werden. Und ihr könnt eben hier eure Fragen stellen. Falls ihr vielleicht Bock habt, selber in dem Bereich tätig zu sein, habt ihr eben die Chance, hier beim Live-Format eure Fragen zu stellen. Und heute spreche ich eben mit Ava Emin. Du bist Sozialarbeiterin und ich freue mich sehr, dich heute als Gästin am Start zu haben. Wie geht's dir denn heute?
Danke, dass ich dabei sein darf erstmal, also dass die Anfrage von euch kam. Und ja, wie geht's mir? Ich bin schön eingekuschelt heute. Es ist kalt draußen, deswegen bin ich froh, dass ich jetzt drin sein darf.
Es ist echt kalt. Also es soll aber in den nächsten Tagen angeblich um die 20 Grad werden in Deutschland. Also mal gucken, vielleicht
Hoffen
kommt die
wir.
hoffentlich endlich mal wieder. Montag hat es in Berlin auch irgendwie kurz geschneit und gehagelt. I don't know, super weird. April halt. Ja, es ist ja heute, sprechen wir mit dir über Sozialarbeit. Normalerweise sprechen wir meistens mit Personen eher aus der kreativen Branche, Tech- und Medienwelt, aber wir fanden auch das Arbeitsfeld sehr, sehr spannend, vor allem weil du ja auch politisch sehr aktiv bist und ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr viele Personen da draußen gibt, die vielleicht selber auch politisch interessiert sind, die vielleicht auch im aktivistischen Kontext sich vielleicht gerne mehr engagieren möchten. Und da dachten wir, okay, machen wir heute mal ein bisschen was anderes, was aber auch nicht weniger spannend ist. Bevor wir auch zu deiner Arbeit zu sprechen können, kommen, magst du uns vielleicht kurz vorstellen, wer du bist, wo bist du geboren, wo bist du so aufgewachsen? Genau, erzähl doch mal.
Immer schwierig, solche Beschreibungen, gell?
Ja,
Ja,
I know.
mein Name ist Abra, wie du schon mich vorgestellt hast. Ich bin in Kurdistan geboren, dem syrisch besetzten Teil, für diejenigen, die nicht wissen, wo das ist. Und genau hier aufgewachsen. Ich bin Stuttgarterin, bin auch in Stuttgart aufgewachsen und habe soziale Arbeit studiert, aber mache sehr viel auch nebenbei. Also ich würde mich jetzt nicht per se als Sozialarbeiterin bezeichnen, einfach weil ich so viele verschiedene Sachen mache. So,
Auf
das
der
Form.
Erde. Oh, die Kurzform, wir werden auch gleich ein bisschen mehr erfahren, was du genau so alles machst, was wir so alles in der kurzen Zeit unterbringen. Kannst du uns noch kurz erzählen, wie du so sozialisiert wurdest, also so familiär, kulturell, wie war so deine Umgebung als junge Frau?
Ja, also wir, meine Eltern und ich sind damals als politische Geflüchtete nach Deutschland gekommen. Und so die ersten paar Jahre hier in Deutschland waren erstmal Asylheime, dann irgendwann eine eigene Wohnung gehabt, eine sehr kleine Zwei-Zimmer-Wohnung. Wir waren zu fünft schon, also drei, ich habe noch zwei Geschwister. Genau, und dann ganz normal hier aufgewachsen, eben mit allen Herausforderungen, die dazugehören, wenn man von einer unterdrückten Minderheit kommt, würde ich jetzt mal sagen, weil es einfach ein sehr, sehr präsenter Punkt ist, der immer da ist und den man leider nicht verstecken kann.
Noch ein Punkt, der dich ja heute auch in deiner Arbeit ja auch noch prägt, warum du ja auch unter anderem wahrscheinlich auch so dich was politisch auch einsetzt. Ach ja, an alle, die übrigens zuschalten, ihr könnt natürlich sehr gerne eure Fragen stellen. Also feel free. The stage is yours quasi, also schaut euch nicht, wenn ihr Fragen an Avra habt, dann schreibt die gerne in den Chat und wir versuchen, die so gut wie möglich aufzunehmen. Gab es denn, also hast du dich schon sehr früh mit politischen Themen auseinandergesetzt oder wie kam denn so dein Weg, dass du dich überhaupt angefangen hast, politisch zu engagieren und dich eben ja auch sozial einzusetzen? Wann hast du so den ersten Grundstein dafür gelegt?
Dadurch, dass ich in eine kurdische Familie hineingeboren wurde, würde ich mal sagen, wurde mir das auch in die Wiege gelegt. Also ich war schon als Kind auf Demos. Ich habe auch letztens irgendwie ein paar Bilder gesehen. Da haben wir noch im Asylheim gelebt und waren da irgendwo auch auf einer Demo. Und ich war da eben als Kind immer mit dabei. Natürlich hat man als Kind nicht verstanden, worum es da geht. Und oft hatte man ja auch keine Lust. Später, als ich dann so ein junger Teenager war, musste ich dann irgendwie Reden halten bei irgendwelchen Mahnwachen, worauf ich auch nie Lust hatte, weil ich aber auch den Ernst der Sache nicht verstanden hatte. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, also so die bewusste Entscheidung, mich damit zu beschäftigen, kam tatsächlich erst in meinem Studium und zwar auch eher gegen Ende, muss ich sagen. Also ja, so 2019, ab da würde ich mal sagen, habe ich mich bewusst dafür entschieden, dann aktiv zu werden.
Hast du dann auch soziale Arbeit studiert? Ich glaube,
Wo
gerne.
oder?
Also du hast dann auch soziale Arbeit studiert,
Ja,
richtig?
genau.
Genau. Und wo hast du das gemacht? Auch in Stuttgart, oder?
Nee, in Schwenningen, in der Schwarzwaldregion.
Und kannst du uns vielleicht einen kurzen Einblick in deine Arbeit eben geben? Du hast ja gesagt, du machst ja sehr viel. Also wir haben dich zwar als Sozialarbeiterin vorgestellt, aber du tust es ein bisschen schwer, dich nur als Sozialarbeiterin zu definieren, was ja auch legit ist. Man hat ja sehr viele Bereiche, in denen man auch oft tätig bist, ist. Ja, was genau ist so dein beruflicher Alltag? Wie sieht so deine Arbeit in deinem politischen Kontext aus?
Ja, also hauptberuflich bin ich ja Sozialarbeiterin. Ich arbeite in einem Bundesfamilienministeriumprogramm, das nennt sich Respect Coaches. Und das ist eben Demokratiebildung und Extremismusprävention an Schulen. Das mache ich hauptberuflich. Also ich mache da Workshops, die ich entweder selber halte zu verschiedenen Demokratiethemen, sei es jetzt Rassismus oder Mobbing zum Beispiel. Oder ich hole mir dann eben auch Kooperationspartner dazu, mit denen ich dann gemeinsam diese Workshops mache. Das ist so hauptberuflich. Und nebenher bin ich in einigen Vorständen von ein paar postmigrantischen Vereinen. Genau, also zum Beispiel Forum der Kultur in Stuttgart oder auch vom Landesverband für postmigrantische Organisation Baden-Württemberg. Und ich bin die Vorstandsvorsitzende von der kurdischen Gemeinde Stuttgart. Ja, das sind so die Dinge, würde ich mal sagen, die in meinem Alltag regelmäßig vorhanden sind. Und immer wieder bin ich auch an verschiedenen Projekten beteiligt, wie jetzt auch zum Beispiel schon seit 4 Jahren mittlerweile ein Projekt von der Organisation Free Yazidi Foundation. Das ist eine Organisation aus den USA und die machen hier in Deutschland immer mal wieder, also projektabhängig, Interviews mit Genozidüberlebenden, also mit jesidischen Genozidüberlebenden, um eben Täter zu identifizieren, also IS-Täter zu identifizieren und sie dann eventuell vor internationales Gericht zu bringen. Das ist so eines der Projekte, was so wirklich mein Herzensprojekt ist, wo ich auch sehr, sehr gerne dran arbeite.
Auch mega spannend, wie, also du hast ja gesagt, du bist da schon sehr jung mit politischen Themen in Kontakt gekommen oder bist eben mit auf Demos gegangen, auch wenn du nicht so richtig wusstest, worum es da eigentlich ging. Wann kam so denn der erste Moment oder wann hast du das erste Mal darüber nachgedacht, okay, ich möchte mich auf jeden Fall gerne auch politisch engagieren, auch aktiv sein?
Also ich würde mal sagen, ich bin irgendwie ein bisschen da reingerutscht. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, ey, das Thema ist voll interessant, ich fange jetzt das und das an, sondern ich habe mich einfach inhaltlich mit verschiedenen Themen beschäftigt. Und ja, irgendwie kamen dann die Anfragen oder die Sachen. Also Leute haben ja dann auch irgendwann verstanden, zum Beispiel, hey, die kennt sich jetzt mit den und den Themen gut aus, die fragen wir jetzt mal, ob sie mal dazukommen möchte. Und so haben sich halt tatsächlich die meisten Sachen ergeben. Also ich bin da jetzt nicht so aktiv reingegangen, wenn man das so sagen kann.
Und ich kann mir vorstellen, gerade wenn du in so vielen verschiedenen Projekten tätig bist, dass es auch nicht so ganz einfach ist, da für sich auch so eine Balance zu finden, vor allem weil es ja auch oft sehr negative Themen sind. Wie findest du da für dich so jetzt mal den Weg, um damit irgendwie klarzukommen?
Ja, schwierige Frage. Ich würde sagen, ich habe jetzt noch nicht so den Weg für mich gefunden. Also ich habe definitiv Phasen, wo ich mir denke, ey, ich breche alles ab, ich kann nicht mehr, ich mache jetzt einen Cut und dann ziehe ich mich irgendwie voll zurück. Alles gut. Genau, ich ziehe mich dann halt extrem zurück und irgendwie komme ich dann aber wieder doch. Also ja, also so richtig die Art und Weise, wie ich jetzt damit umgehe, so dass es auch für meine mentale Gesundheit am besten ist, habe ich noch nicht gefunden, aber ich denke mal, ich bin auf dem Weg, das irgendwie heraus.
Also, ich versuche jetzt nochmal. Irgendwie scheint wohl die Verbindung fehlgeschlagen zu haben. Genau, da bist du wieder. Ah, da bist du wieder.
Hi.
Das, irgendwie warst du eingefroren. Auf einmal war das Gespräch
Wow,
weg.
Daniela. Lag das
Super
jetzt an
weird.
meinem Internet oder an deinem?
Also ich weiß nicht, also ich habe dich irgendwann nicht mehr gehört. Also ich gucke gerade mit dem Internet. Sorry. Bin uns eigentlich stabil. Also
Na,
ich
ist
würde
auch
jetzt mal sagen,
schön.
es lag an dir. I don't know. Aber ja, wir versuchen es einfach nochmal. Genau, wo waren wir
Okay.
jetzt stehen geblieben? Ich muss dann die Videos einfach splitten und zweimal hochladen, Teil 1, Teil 2. Genau, also ich hatte dich gefragt, wie du es schaffst bei all deinen verschiedenen Projekten, die sich ja auch viel mit negativen Themen beschäftigen, trotzdem für dich oder woher du die Energie praktisch schöpfst, um trotzdem weiterhin aktiv zu sein. Oder was sind
Ja, ich hatte
so deine
also.
Mechanismen? Hast du so Tipps oder Rituale, was du so machst, um praktisch weiter energischer an die Sache ranzugehen?
Ja, um das so kurz zu fassen, was ich vorhin gesagt hatte, ich habe für mich selbst noch nicht den Weg gefunden, dass ich sagen kann, so gehe ich damit um und damit geht es mir gut. Das kann ich jetzt so nicht behaupten, weil, wie du schon gesagt hast, es ja einfach sehr negativ behaftet ist und ja auch durch die eigene Geschichte dann auch noch emotional belastet ist. Ich ziehe mich dann halt einfach öfters zurück und lade meine Energie auf, indem ich alleine bin und was weiß ich, also mir selber was Gutes tue, was mit dem Thema auch nichts zu tun hat und dann komme ich wieder gestärkt zurück. Das ist so, wie ich das bisher handhabe. Aber so richtig zufrieden bin ich damit nicht. Ich hoffe, dass ich ja da irgendwie bessere Mechanismen für mich finde.
Ja, im Prozess vielleicht immer erstmal irgendwie herausfinden muss, immer noch für sich so eine Work-Life-Balance findet. Wie, und ich meine, du hast erzählt, du bist bestimmt Vorständen tätig, also machst du echt sehr viele Projekte. Wie bist du dann da genau hingekommen? Also du hast ja soziale Arbeit studiert und wie ging es dann so für dich danach weiter?
Ja, ich habe soziale Arbeit studiert, genau. Ich war in meinem letzten Studienjahr, ursprünglich für meine Bachelorarbeit, war ich in Kurdistan, in dem irakisch besetzten Teil und habe dann da einfach drauf los NGOs kennengelernt, habe mit denen gesprochen. Wie gesagt, weil ich ja in meiner Bachelorarbeit ja auch über den Genozid des IS an die Jesiden geschrieben habe. Und so glaube ich, das war so der erste Schritt, wo ich so richtig reingekommen bin, mich näher damit zu beschäftigen und dann auch NGOs einfach kennenzulernen, ihre Arbeit kennenzulernen und Leute auch zu treffen, die dann einfach dadurch, dass sie mich dann kennengelernt haben, dann für Projekte angefragt haben. Und so bin ich halt von einem Projekt ins nächste einfach reingekommen über Empfehlungen, weil Leute mich dann weiterempfohlen haben. Und ein großer Teil meiner Arbeit, also vor allem diese Vorstandsarbeit, bin ich über meinen Vater reingekommen, weil er ja natürlich klar schon viel länger politisch aktiv ist und auch ein Netzwerk hat und gesagt hat, hey, hast du nicht Lust, da mal irgendwie dich für den Vorstand aufstellen zu lassen? Und damals wusste ich auch gar nicht, was überhaupt ein Vorstand ist. Also ich bin da wirklich einfach ins kalte Wasser gesprungen,
Weiß ich
und
ehrlich
bin da
gesagt auch nicht. Also
reingewachsen.
ich kann mir das auch nur grob vorstellen, aber vielleicht kannst du uns kurz zeichnen, was macht man so als Vorstand? Was sind so die Hauptaufgaben, wenn man im Vorstand tätig ist?
Ja, ich muss auch sagen, also Vorstand kennt man eigentlich eher, wenn man so an Daimler denkt, also so diese reichen Leute, die da sitzen und sich Geld auszahlen. Und dann dachte ich mir auch, wie kann das jetzt in dem Bereich, also was bedeutet dann Vorstand in diesem Bereich? Und tatsächlich ist es halt einfach so, dass wir jetzt beispielsweise, wenn es jetzt beim Forum der Kulturen ist, dass wir einfach stellvertretend für postmigrantische Vereine in Stuttgart sprechen. Also wir schauen uns die Bedarfe an und wir gucken, wie kann man einfach die Arbeit dieser Vereine fördern und wie können wir also Netzwerkarbeit ist ja auch ein ganz großer Bestandteil davon. Projekte reinholen, die Kommunikation mit den Vereinen und so weiter. Also das sind so die Hauptaufgaben.
Und machst du das alles auf freiberuflicher Basis oder bist du da angestellt?
Es ist tatsächlich alles ehrenamtlich. Also ich bekomme für keinerlei dieser Arbeit irgendein Gehalt oder so. Das Einzige ist eben mein Hauptberuf als Sozialarbeiterin. Da beziehe ich meinen Unterhalt sozusagen.
Okay, krass, Respekt auf jeden Fall. Und hast du irgendwelche Tipps an unsere ZuschauerInnen, wenn man sich da irgendwie einen Gedanken spielt, Sozialarbeit zu studieren oder überhaupt, schreibt jemand Danke für dein Ehrenamt. Ja, ich auch. Ja, sehr lieb.
Danke.
Und hast du Tipps, wenn man sich mit dem Arbeitsfeld beschäftigen möchte, wie man vielleicht anfangen soll? Gibt es vielleicht bestimmte Studiengänge, die du empfehlen würdest oder Praktika oder was wäre so dein Tipp, wenn man überhaupt in dem Arbeitsfeld ja, tätig werden möchte?
Was mir wichtig ist, dazu zu sagen, ist, man muss nicht studiert haben, um da reinzukommen. Ich finde es auch ganz wichtig, dass man irgendwie das Ganze nicht akademisiert. Also, ich habe selbst ganz viel nicht gewusst und dadurch, dass ich ja, also meine Muttersprache ist ja nicht Deutsch sozusagen, deswegen habe ich auch selbst im Studium erst irgendwie die normalsten deutschen Begriffe gelernt, die ich vorher einfach nicht kannte. Es ist so, das habe ich mir alles einfach erarbeitet, von daher kein Druck, man muss nicht studieren dafür. Ich denke, was man einfach am einfachsten machen kann, ist in der Region, wo man wohnt, zu schauen, was gibt es für Vereine. Was machen diese Vereine? Einfach mal vorbeigehen, also komplett locker zu schauen, hey, was macht ihr? Ich würde gerne einfach mithelfen. Und ich glaube, die meisten Vereine sind froh, wenn Leute kommen und sagen, wir würden gerne mit anpacken, weil das ist so das, womit wir in unserem Verein auch ganz oft Probleme haben. Wir finden keine Leute, die uns einfach helfen, weil wir machen das ja alle nebenbei und sind dementsprechend ja auch eingeschränkt. Und deswegen ist es schön, mehr helfende Hände zu haben.
Ja, verstehe ich voll. Vor allem, ich kann mir vorstellen, dass für viele vielleicht auch noch nicht so attraktiv ist, weil es ja eben dann oft unbezahlt ist. Was
Ja.
denkst du, wäre dann vielleicht nötig, um gerade solche Berufe auch attraktiver zu machen oder eben Ehrenamt generell attraktiver zu gestalten, damit auch gerade junge Leute sich mehr engagieren?
Ja, also das ist natürlich das Finanzielle, das ist klar, weil auch wenn jetzt Leute nicht nach dem Geld her sind, es ist trotzdem ganz viel Zeit, die man da rein investiert und es ist einfach eine schöne Geste, wenn man wenigstens jetzt nicht im Minus dann irgendwie ist. Und das ist ja das, womit wir auch immer große Probleme haben, wenn wir nach Finanzierungen suchen für unsere Projekte. Das ist mir immer total wichtig, dass die Leute, die da mitgemacht haben, in irgendeiner Art und Weise entschädigt werden. Auch wenn ich dann selber da jetzt nichts bekomme, ist mir das recht, aber dass wenigstens die Leute, die sich halt so melden und kommen, dass man denen was geben kann. Deswegen braucht es da auf struktureller Ebene auf jeden Fall einfach von der Stadt viel mehr Unterstützung gegenüber Vereinen, die diese Arbeit machen.
Weil da schreibt doch gerade jemand, vielleicht könnte man die Leute einen Gutschein oder freien Eintritt irgendwohin bezahlen. Ah ja, gibt es sowas? Gibt es so Aktionen, dass man dann irgendwie entschädigt wird oder vielleicht irgendwas in der Art bekommt? Oder ist das eher nicht so möglich?
Also ich glaube, in der gängigen, also so im gängigen Ehrenamt habe ich jetzt nichts davon gehört, aber das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Also vielleicht so Kinokarten oder sowas wäre bestimmt attraktiv, denke ich mal.
Oder Kaffee und Kuchen. Also ich meine, bei den Preisen würde ich heute Kaffee Kuchen essen.
Ja.
Zu zweit bist du schon locker 20 € los. So, ciao. Ich hab's wirklich. Was macht man denn so als Sozialarbeiter oder in deinem Feld? Was ist so ein, kannst du vielleicht so realistisch Abbild deines normalen beruflichen Alltags geben, was du so machst?
Ich muss sagen, dieser Job, den ich ja jetzt gerade mache, unterscheidet sich so ein bisschen von der klassischen sozialen Arbeit, einfach weil das Projektarbeit ist und jetzt auch zum Beispiel keine Schulsozialarbeit. Also ich habe einfach Kooperationen mit verschiedenen Schulen und ermittle immer erst die Bedarfe. Ich gehe in verschiedene Klassen rein, rede dann auch mit den Schülern alleine, ohne Lehrkräfte. Das ist mir auch immer wichtig, da eine authentische Meinung dann einzuholen. Hey, welche Themen beschäftigen euch? Also so die letzten Klassen, die ich hatte, war zum Beispiel ganz stark Racial Profiling, ein Thema, was viele beschäftigt hat, weil es halt vor allem migrantische Jungs waren, die natürlich dann ne, sowas eher erleben. Also das ist halt so So fange ich immer an. Ich gehe in eine fremde Klasse rein, ich schaue, was sind die Themen, die sie beschäftigen und versuche dann daraus ein Projekt zu konzipieren, schaue mir dann an, was gibt es für Bildungsträger, die dazu vielleicht schon was machen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Klasse habe, wo Antischwarzer Rassismus ein großes Thema ist, dann suche ich nach einem Verein in Stuttgart, der Aufklärungsarbeit in diese Richtung macht und kontaktiere dann diesen Verein. Und dann ja, hole ich mir eben von da ReferentInnen, die dann eben diesen Workshop für die Klasse dann machen.
Ja, spannend. Ah ja, wir hatten hier noch kurz, bevor ich da weiter nachhake, genau, bezüglich Bezahlung. Ich habe doch Spotify Ehrenamtspauschale als Verein kann man machen. Stimmt, das habe ich auch schon mal gehört, dass teilweise auch angeboten wird, dass man über Ehrenamtspauschale vielleicht irgendwie entschädigt wird. Hast du
Ja,
vielleicht auch
das
schon mal bestimmt gehört.
genau. Das gibt's auf jeden Fall. Nur was wichtig wäre für die Leute, die jetzt nicht also aus diesem Bereich kommen, ich muss da jetzt mal ein Beispiel machen, damit man das sich vielleicht besser vorstellen kann. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich plane jetzt eine Buchlesung, das hatten wir ja vor kurzem bei uns in der kurdischen Gemeinde Stuttgart. Wir haben eine Buchlesung organisiert und da haben wir dann zum Beispiel die Möglichkeit, bis zu 2.000 € zu beantragen. Was sich vielleicht viel anhört, aber es ist wirklich nicht viel, weil du hast eine Technik, die du bezahlen musst, du hast den Schriftsteller, den du bezahlen möchtest natürlich, du hast ein paar Ehrenamtliche, dann was gibt's noch? Dann hast du eventuell eine Raummiete, die du auch bezahlen musst, also und einen Techniker, nicht nur eine Technik, sondern auch einen Techniker, der das Ganze bedienen kann, der den ganzen Abend dabei ist und vielleicht einen Fotografen, der oder die eben den Abend dabei ist und das Ganze auch aufnimmt. Also da haben wir so viele verschiedene Ausgaben, dass wir einfach bei diesem 2.000 € Budget gar nicht hinkommen. Und theoretisch hätten wir die Möglichkeit, Ehrenamtspauschalen zu beantragen. Aber wenn man das Ganze summiert, bleibt einfach von diesem ganzen Budget am Ende kaum was übrig, dass man eben die Ehrenamtlichen auszahlen könnte. Also man kann es zwar beantragen, aber ja, also das Gesamtbudget ist einfach schon so wenig, dass man eigentlich schon mehr als die Hälfte weg hat, allein schon wegen Technik und Raum zum
Ja,
Beispiel.
verstehe. Verstehe, ist dann in dem Sinne noch nicht so attraktiv. Genau, um nochmal auf deinen Job zu sprechen zu kommen. Was sind denn so die größten Herausforderungen, die sich in der Sozialarbeit ergeben? Oder gerade, wo drin liegen so für dich persönlich die größten Herausforderungen?
Also jetzt bei der Arbeit, die ich jetzt gerade mache, ist es auf jeden Fall. Auf jeden Fall, keine Ahnung, was ich gerade sage.
Nicht gesehen haben, live. Also, das war witzig. Also,
Lustig.
Daumen hoch, das heißt Bubbleblase. Bubbleblase? Heißt das so? Schlecht wie eine Art Sprechblase. Keine Ahnung.
Sprechblase, ja. Genau, also bei meiner jetzigen Arbeit ist halt dadurch, dass ich an Schulen arbeite, einfach, glaube ich, meine eigene Biografie so die größte Herausforderung, weil ich in meiner Schulzeit, sage ich mal, den größten Rassismus erlebt habe, wenn ich jetzt meine Lebensbiografie anschaue. Und das ist für mich halt noch so ein Thema, was ich noch dabei bin aufzuarbeiten. Und mittlerweile denke ich mir, es war auch wirklich eigentlich nicht so schlau, jetzt genau in dieses Arbeitsfeld reinzugehen, weil ich setze mich ja selber da gewissen Situationen aus. Also ich erlebe ja selbst als Sozialarbeiterin, die ja eine Autoritätsperson ist, in dem Fall in einem Workshop, erlebe ich selber auch ganz oft Rassismus immer noch in meinem Arbeitsalltag von SchülerInnen. Und das ist halt etwas, was eine sehr, sehr große Herausforderung ist, weil auf der einen Seite sind das ja noch Kinder oder Jugendliche, die da vielleicht nicht reflektiert genug sind oder die das vom Elternhaus mitbekommen haben. Das heißt, ich darf dann auch nicht das, was ich selbst erlebt habe, auf diese jungen Menschen projizieren und muss dann eben pädagogisch reagieren, aber kann ja auch nicht verstecken, dass das dann natürlich emotional was mit mir macht. Also da so die Balance zu finden, dass ich jetzt professionell reagiere, aber trotzdem irgendwo auch authentisch, weil diese jungen Menschen müssen ja auch lernen zu sehen, was bedeutet es, wenn ich jetzt eine Person gerade rassistisch behandelt habe, was ist da die Konsequenz, die Person fühlt sich dann so und so. Das kann ich ja auch nicht komplett abstellen, weil es auch einfach nicht realistisch wäre und pädagogisch auch nicht richtig, meiner Meinung nach.
Habt ihr denn Angebote, die euch auch dabei unterstützen, dass ihr mit solchen Momenten, die vielleicht einen selber triggern, dass ihr da irgendwie besser mit umgeht oder habt ihr da irgendwie auch Art wie Supervision oder sowas?
Ja, Supervision haben wir auf jeden Fall. Nur muss ich sagen, ist das jetzt für mich nichts, weil das ist eine Gruppensupervision und dadurch, dass ich eigentlich nicht in einem Team arbeite, also ich arbeite ja alleine und wir haben dann im JMD, das heißt Jugendmigrationsdienst, in diesem Team bin ich angesetzt bei meinem Arbeitgeber. Das heißt, wir haben da Mitarbeitende aus verschiedensten Bereichen und wir sind dann alle in einer Supervisionsgruppe drin und es ist dann halt einfach mal für mich jetzt nicht so angebracht, dann jetzt mein eigenes Thema mit reinzubringen, wenn die anderen Kolleginnen sich dazu gar nichts vorstellen können und vor allem, weil es auch mehrheitlich, ich glaube sogar, ich bin die einzige nicht weiße Person im Team und das macht es dann halt nochmal schwieriger, solche Themen anzusprechen, weil für die ist das normalerweise eine Lebensrealität, die sie von ihren KlientInnen kennen und
Ja,
nicht von
klar.
KollegInnen. Und sich da jetzt hineinzuversetzen, die ganze Supervisionsstunde dafür zu benutzen, ist dann für mich auch schwierig und deswegen mache ich das eher nicht. Aber wir hatten eine Zeit lang eine Respect Coaches Migra-Gruppe. Das war dann so eine regionale Gruppe. Das hat eine Kollegin aus München damals initiiert und da waren dann verschiedene Kolleginnen, die Respect Coaches sind und eine Migrationsgeschichte haben da drin. Was wiederum aber für mich auch kein Safe Space ist, weil wir als Kurdinnen ja auch innerhalb der migrantischen Community Rassismus erleben und das für mich dann deswegen auch immer so eher ein Brave Space ist. Kann ich jetzt darüber reden oder nicht? Ist da jetzt
Ja,
vielleicht
verstehe.
jemand, der mich dann angreift oder mich gaslightet und sagt, keine Ahnung, Rassismus erleben wir nur von weißen Menschen, was ja de facto einfach nicht stimmt. Das sind wieder so
Ja, absolut.
komplexe Sachen. Ja.
Du sagst ja, du fragst dich ja manchmal selber, wieso du dir gerade dieses Arbeitsfeld ausgesucht hast, weil du dann auch viel mit Rassismus nicht nur zu tun hast, Themen, die du selber in deiner Schulzeit erlebt hast. Aber gibt es Momente, wo du sagst, okay, das hilft dir vielleicht auch, vielleicht manche Dinge für dich jetzt mal besser zu verarbeiten, dass es vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es eine Art Heilung sein kann, aber dass man sich gerade mit solchen Themen vielleicht beschäftigt, weil man dann vielleicht für sich auch irgendwie den Weg findet, wie man damit umgeht, weil man vielleicht auch anderen dabei hilft, wie sie damit umgehen können.
Ja, definitiv. Also dieser Bereich ist für mich nicht nur mit Schmerz verbunden, sondern auch definitiv mit Empowerment. Also ich habe Momente in Workshops, wo ich merke, ich habe jetzt den einen oder anderen Jugendlichen erreicht und der Person vielleicht eine Stimme gegeben, weil ich vieles selbst früher gar nicht mal benennen konnte. Also es hat ja für mich ja auch gedauert, bis ich erst in meinen Anfang 20ern konnte ich erst benennen, okay, das war Rassismus, was mir passiert ist. Und es ist deswegen halt für mich selbst auch sehr empowernd, wenn ich dann jungen Schülern dieses Gefühl geben kann von, hey, guck mal, das, was dir da passiert ist, war Rassismus, war Colorism, war wie auch immer, ne, war antischwarzer Rassismus oder war Antisemitismus, antimuslimischer Rassismus. Also ich kann ihnen helfen, das einzuordnen, dem einen Namen zu geben, weil das ist das, was mir am meisten gefehlt hat damals. Und allein das gibt den Schülern voll viel und das wiederum gibt mir natürlich sehr viel, weil ich merke, okay, es ist doch nicht alles so scheiße und ein bisschen was kann ich doch bewirken und das reicht schon. Also es ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl auf jeden Fall.
Und ich kann mir auch, also ich weiß nicht, wie es heutzutage ist. Ich habe früher, sogar 2015, als auch sehr viele Geflüchtete eben aus dem jüdischen Raum zum Beispiel auch nach Deutschland kamen, weil ich selber aus jüdische Wurzeln habe, habe ich sehr viel auch in der Jugendsozialarbeit übersetzt dann eben für syrische Jugendliche. Und mir ist dabei auch oft aufgefallen, wenn es dann keine Art, so eine Art Aufarbeitung gab, dann hat man irgendwie so Runden gebildet und man wollte dann mit den Kids dann über ihre Traumata sprechen. Was auch das Gefühl hatte, es ein bisschen semi-gut funktioniert, weil das oft auch, weil jetzt mal White People waren, die überhaupt gar keine Ahnung hatten, wie diese Jugendlichen kulturell sozialisiert waren, wo ich mir drin saß und dachte mir so, hä, aber das hat jetzt in der Religion oder Kultur, wo die Kids herkommen, ist vielleicht für die eher ein Aberglaube, wenn ihr jetzt euch hinsetzt und irgendwas von Traumfängern basteln und erzählt oder
Ja,
was auch immer. Die nehmen das vielleicht gar nicht für voll. Du musst es ein bisschen lächeln, auch wenn das natürlich ein nett gemeinter Ansatz war. Aber ich habe gemerkt, dass da einfach so die interkulturelle Kompetenz natürlich fehlt. Und gerade 2015 waren natürlich sehr viele Behörden, kann ich mir vorstellen, sehr überfordert, wie man damit umgehen kann. Ich weiß nicht, ob sich das heutzutage ein bisschen gebessert hat oder wie. Wie beobachtest du das denn? Weil ich kenne tatsächlich sehr wenige Migra, also SozialarbeiterInnen, sage ich jetzt mal, die da wirklich selber aufgeklärt sind. Weil selber, nur weil ich es Migrationsvordergrund, sage ich jetzt mal, habe, heißt es ja nicht, dass ich mich selber damit gut auskenne oder die Kompetenzen auch besitze.
Ja, voll. Also betroffen sein heißt nicht gleich Experte sein, auf keinen Fall. Das ist so, glaube ich, auch damals 2015, was da so angefangen hat, war dadurch, dass weiße Menschen ja sowieso irgendwie keine Ahnung haben und sie wollen es ja auch oft gar nicht wissen, ne? Die nehmen dann halt irgendeinen random Menschen, Migra-Menschen und sagen, so jetzt hier, mach mal. Und wenn es dann nicht klappt, heißt es, ah, ja, seht ihr, ist es doch die falsche Entscheidung, Migra-Leute in diesen Bereichen einzustellen. Aber was sie ja einfach nicht bedenken, ist, Betroffenheit ist zwar schön und gut, also wenn das vorhanden ist, klar, man hat eine andere Möglichkeit, sich hineinzuversetzen, aber die Expertise ist halt wichtig und die Qualifikation und die ist nicht automatisch gegeben, nur weil ich selber Rassismus erlebt habe. Es gibt so viele migrantische und postmigrantische Menschen, die selber ganz, ganz viel Rassismus reproduzieren. Das macht es ja nicht okay, nur weil man selber das erlebt hat. Und ich glaube, das ist so ein großer Irrglaube irgendwie, der leider immer noch da ist. Also finde ich schade, weil ich dachte, wir wären jetzt weiter. Ich meine, wir sind jetzt schon fast 10 Jahre jetzt, ne? Nach 2015, das sind jetzt schon
Ja,
9 Jahre, die
stimmt.
vergangen
Fast
sind.
10 Jahre. Ja. Wow, also das heißt, es ist immer noch eine große Lücke anscheinend da. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass sie vielleicht ein bisschen was getan hat oder dass man vielleicht ein bisschen was von der Zeit irgendwie mitgenommen hat oder davon gelernt hat. Was denkst du, muss sich denn da in dem Bereich auf jeden Fall ändern oder wo siehst du da noch so die größte Lücke in der Hinsicht?
Na, in erster Linie, dass sich die Menschen da wirklich mit mal beschäftigen, also kurz mal hinsetzen und damit auseinandersetzen, was bedeutet überhaupt dieses Thema? Weil was halt gerade jetzt im Antirassismusbereich ganz oft das Problem ist, dass das als ein emotionales Thema dargestellt wird, weil natürlich klar, es spielen auch Emotionen mit einer Rolle, aber es ist kein ausschließlich emotionales Thema, es ist auch ein wissenschaftliches Thema. Es gibt Forschung dazu, es gibt Literatur dazu, es gibt wirklich alles Mögliche dazu, aber irgendwie wird immer nur dieser emotionale Part angeschaut und ich würde mir wünschen, dass man auch mal weg davon kommt, dass das eine Meinungssache ist, sondern einfach mehr sich das echt anschaut wie eine Wissenschaft. Genauso wie ich jetzt darauf vertraue, ich gehe zum Arzt, ne, oder eine Ärztin und die macht halt ihren Job so, genauso gehe ich auch zu jemandem, der im Antirassismusbereich tätig ist und vertraue auf die Expertise dieser Person und nicht auf ihre Meinung, weil darum geht es eben nicht, finde ich.
Ja, so gut gesagt. Alle, die hier weiter zuschalten und nicht wissen, worum es geht, wir sprechen gerade über Abas Beruf in der sozialen Arbeit und generell auch über ihr Engagement im politischen Kontext. Also falls ihr Fragen habt, dann schreibt die gerne. Du hast ja auch schon erzählt, dass gerade ja die Arbeit mit Jugendlichen, wenn du merkst, okay, du kannst irgendwie was zurückgeben. Kannst ihnen vielleicht auch ein Gefühl von, hey, ich verstehe euch, weil ich habe selber vielleicht Rassismus erfahren oder Diskriminierung, ihr seid nicht alleine oder man diesen, jetzt mal, Aha-Moment auch hat, weil man eben bestimmte Phänomene auch betiteln kann, wenn man nicht weiß, ey, okay, krass, ist jetzt White Fragility oder Colorism oder was auch immer. Was gibt's denn noch, was dich eben selber empowert, dass du weiterhin auch also sozial aktiv bleibst oder eben in der sozialen Arbeit tätig. Was ist so noch das Schöne an deinem Job quasi?
Ist jetzt keine Absicht, dass ich extra lang überlege. Es
Alles
ist
gut. You take
tatsächlich
your time. Du kannst auch 2 Minuten überlegen. Also, manchmal ist auch keine Antwort auch eine Antwort. I don't
ja, also
know.
ich glaube, das sagt auch schon alles. Ja, das Einzige, was mir ja was Schönes gibt, ist, dass ich Menschen eine Stimme gebe, die im Moment noch keine haben oder ihre nicht finden. So. Und das war es eigentlich schon. Ja. Weil auch diese Aha-Momente, die man sich oft erhofft, kommen auch nicht, so wie man sich das vorstellt. Also gerade wenn man in dem Bereich tätig ist, stößt man eher auf Gegenwind, ganz viel Gegenwind. Also man verärgert sehr, sehr viele Menschen. Und deswegen fällt mir das auch immer so schwer, weil ich mir denke, ich will einfach nur Wissen vermitteln. Und dann stoße ich aber gegen solche krassen, wie heißt es so, Widerstände, dass ich mir denke, warum? Also weiß ich nicht, wenn ich jetzt etwas nicht verstehe, dann denke ich mir mein Teil und gut ist. Also es gibt halt bei dem Bereich gerade Leute, die die bleiben, das, was sie denken, bleibt nicht bei ihnen, sondern die haben dann unbedingt dieses Bedürfnis, das rauszulassen und auch meistens natürlich nicht auf nette Art und Weise. Deswegen ist das halt schon ganz schwierig, da so positive Sachen rauszuziehen. Aber auf jeden Fall, allein wenn eine Person, also ich mache ja auch auf Instagram zum Beispiel Aufklärungsarbeit so ein bisschen, und wenn mir allein eine Person schon schreibt, ey, boah, krass, das wusste ich gar nicht, allein das ist schon für mich, wow, geil, okay, eine Person hat jetzt was gelernt und das, dann ist schon so mein Ziel erreicht fürs Erste. Damit gebe ich mich mittlerweile schon zufrieden.
Ich glaube auch, dass man vielleicht auch für sich selber akzeptiert, dass man nicht alle irgendwie erreichen kann, glaube ich.
Ja.
Und vielleicht auch so zum Abschluss, was würdest du denn Leuten mit auf den Weg geben? Ja, süß, du bist genug, Aura, schreibt
Danke.
sie Mama,
Gell.
ja, sehr süß. Was würdest
Das
du
ist
dann
auch
Leuten
eine,
mit
übrigens eine Kollegin von mir, vom Landesverband von postmigrantischen
Ah,
Organisationen Baden-Württemberg. Also kann ich auch nur empfehlen. Geht gerne auf die Seite drauf vom Verein. Der
ja.
Verein heißt so,
Gut.
Steh auf.
Steh auf. Ah, ja, okay, cool.
Ja.
Sie auch auf jeden Fall mal stalken. Gut, danke für den Tipp. Genau, vielleicht noch zum Abschluss. Was würdest du Leuten mit auf den Weg geben oder Menschen, die sie eben selber mit dem Gedanken spielen, sie möchten gerne mehr aktiv sein, auch politisch aktiv sein, weil wissen vielleicht nicht, wie sie anfangen sollen, vielleicht auch, weil sie vielleicht ein bisschen Scheu haben oder nicht wissen, soll ich auf eine Demo gehen, soll ich vielleicht irgendwie selber einen Verein gründen? Hast du mit irgendeinem Tipp, wie man überhaupt anfangen kann, den ersten Schritt, um aktiv zu sein?
Also als allererstes würde ich die Absicht hinterfragen, die man hat. Also warum möchte ich das überhaupt tun? Weil oft sind es auch leider so eigennützige Absichten, dann kann man, dann so, sollte man es auch lassen. Aber wenn es halt wirklich die Absicht ist, hey, keine Ahnung, ich möchte einfach helfen, ich möchte da den Leuten, die schon was machen, einfach nur unterstützen, zur Seite stehen, ein Ally sein vielleicht. So, dann einfach die Empfehlung, wie auch schon vorhin gesagt, lokal schauen, was geht in meiner Stadt, welche Vereine gibt es, weil es gibt so viele tolle Vereine, die so tolle Arbeit machen. Also, ihr müsst nicht immer was Neues anfangen. Schaut, was gibt es überhaupt schon, weil es gibt schon seit Jahrzehnten viele Sachen. Und ich habe das Gefühl, Leute denken immer, sie müssen jetzt irgendwie was Eigenes machen, was aber eigentlich unnötig ist, weil so existieren dann irgendwie 100.000 Vereine nebeneinander, die vielleicht das Gleiche machen. Und man ist ja auch stärker, wenn man sich zusammentut. Und deswegen einfach lokal schauen. Meistens gibt es Dachverbände. Also zum Beispiel in Stuttgart haben wir ja das Forum der Kulturen Stuttgart. Das ist ein Dachverband. Das heißt, auf deren Seite kann man dann sehen, welche Vereine sind da Mitglieder. Und ich glaube, das sind auf jeden Fall über 120, wenn ich mich nicht irre. Und die sind auch alle aufgelistet mit Kontaktdaten und so weiter. Dann kann man sich wirklich rauspicken. Da gibt es sogar eine Stadtteilkarte und welcher Verein macht welche Arbeit. Also dann kann man auch nach Themen sogar filtern und schauen, was interessiert mich denn. Will ich vielleicht aus meiner eigenen Betroffenheit irgendwie in dem und dem Bereich tätig sein? Dann findet man auch auf jeden Fall etwas. Einfach Internet ist der beste Freund, würde ich mal sagen, in dem
Ja,
Fall. Ja.
stimmt. Also Google ist der volle Helfer, der mir so schön sagt. Cool. Und bevor ich dich in den Feierabend entlasse, falls du hoffentlich Feierabend hast, wo kann man dich denn offline finden? Oder beziehungsweise online besser gesagt. Du hast ja schon gesagt, du bist auf Instagram sehr aktiv. Das werden wir natürlich auch immer verlinken. Hast du eine Webseite noch oder kann man dich vielleicht auch kontaktieren, wenn man vielleicht Fragen hat oder mehr über deine Arbeit erfahren möchte?
Ja, kontaktieren kann man mich über Insta, da bin ich gut erreichbar. Einfach eine Nachricht gerne schreiben. Ansonsten habe ich noch unseren Vereins-Account, Kurdische Gemeinde Stuttgart. Wer sich dafür interessiert, auch gerne vorbeischauen, auch gerne schreiben. Also ich bin da immer offen und finde es auch schön, mich einfach zu unterhalten, wenn Leute Interesse haben und nicht wissen, wohin. Ich helfe da gerne, weil ich ja mittlerweile auch einfach durch mein Netzwerk schon ein bisschen weiß, wohin kann man die Leute wenigstens schicken, je nachdem, welche Interessen sie haben. Also das sind so die Sachen. Und dann, wir haben noch über unser Respect Coaches Programm haben wir auch auf Insta ein Profil, das heißt JMD-AWO-Stuttgart. Vielleicht schicke ich dir das, dann kannst du das irgendwie in die
Ja,
Beschreibung mit drin
gerne.
packen.
Auf jeden
Genau,
Fall
und da
kannst
auf
du
jeden
gerne
Fall
schicken.
auch sehr gerne vorbeischauen. Gibt es ganz viele coole Sachen. Unsere Social Media Managerin leistet ganz gute Arbeit, also schaut da gerne vorbei.
Sehr schön, cool. Dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir dann noch mehr von dir sehen oder zu lesen bekommen. Und ich danke dir auch erstmal für die tolle Zeit. Außer du hast vielleicht noch irgendwas, das du unbedingt loswerden willst. Ich will jetzt hier dich nicht irgendwie verjagen und du hast vielleicht noch irgendwas, das du nicht gesagt hast. Genau, also falls es noch was gibt oder falls noch jemand irgendwie schnell eine Frage loswerden will, genau, feel free.
Also von meiner Seite denke ich, habe ich alles Wichtige gesagt.
Sehr
Falls noch
schön.
jemand eine Frage hat, sehr gerne.
Glaub. Ach ja, süß. Dann kannst du das auch mit im
Ja.
Live. Auch
Ja.
eine nette Abwechslung auf jeden Fall, so einen neuen Gast mit dem Start zu haben. Ja, cool. Ich glaube, alle sind happy. Es hat keiner mehr eine Frage. Dann, ja, dann bedanke ich mich viel für das tolle, interessante Gespräch, Aura. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben es jetzt auch
Danke dir.
mehrere Monate, glaube ich, versucht und in der Kommunikation gewesen. Deswegen bin ich happy, dass es jetzt finally
Ja.
geklappt hat. Und ja, wünsche dir einen wunderschönen Abend. Und dann alle, genau, einfach dranbleiben. Checkt auf jeden Fall Talent Talk, unseren Account, damit ihr auch auf dem neuesten Stand bleibt, wenn die nächsten Talks dann online gehen. Im nächsten Monat gibt es auch wieder ein neues Format. Und checkt auch Avras Instagram, das werde ich aber alles hinterher nochmal verlinken. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend und alle danke fürs Zuschauen. Mach's
Danke
gut,
dir auch einen
Avra.
schönen Abend. Ciao.
Danke dir, ciao, ciao.